Hallo, und jetzt geht es um Modul 4 und damit bringen wir auch unsere erste Einheit zur Landung. Was meine ich mit erster Einheit? Das große Thema Spreizung funktioniert. Also mit Spreizung meinen wir A, B und C. Rückblick auf das Modul 3. Wie werde ich zum 80-20-0 Unternehmer? Also Sie wissen mittlerweile, 20%, also 80, das ist die A's, die 20 sind die B, die 0 sind die C's. Wir sprachen darüber, Step by Step, by Step, by Step. Wie lange? Na gut, Minimum 3 Jahre, in der Regel 4-5 Jahre. Das braucht so ein Unternehmen. 10 Mitarbeiter, My Way or Highway. Wir haben das gezeigt, am Beispiel auch von Dave Ulrich, dem führenden Personaler weltweit, wie er zeigt, dass C's zu 90% die Firma verlassen, wenn man sie vor diese Frage stellt. Und das ist ja die Frage an Sie, ob Sie das Rückgrat haben, zu sagen, My Way or Highway. Das ist nicht so einfach, wie sich das anhört, vor allem dann nicht, wenn man das hat jahrelang schleifen lassen. Und das Dritte, nicht können, nicht wollen. Wir hatten die Vier-Felder-Matrix und wir sagten, können hoch, wollen hoch, keine Frage, das ist der A. Die Überraschung war, was ist, wenn Können relativ niedrig ist, Sie erinnern sich an rechts unten, und Wollen hoch ist. Also BASF, Bürogebäude in Ludwigshafen, stand lange Zeit ein großes Banner. Da stand drauf, Sie müssen nur wollen. Bewerbung unter XYZ. Soll heißen, wenn du willst, steht dir die Welt offen. Und das ist die Botschaft. Also Können niedrig, Wollen hoch, das hat immer mit A zu tun. Also das wird die nicht übersehen. So, jetzt gab es auch hier wieder Rückfragen. Es gab Fragen, warum ist es selbst in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit schwer, talentierte Mitarbeiter zu finden? Also ich würde mal so sagen, es ist immer schwer. Ob hohe Arbeitslosigkeit oder niedrige Arbeitslosigkeit, es ist immer schwer. Warum ist es immer schwer? Na gut, ganz einfach. Die A's haben einen Job. Die spielen bei FC Bayern München oder bei BVB in Dortmund oder irgendwo. Die sind gefeiert, die siegen und die lieben es. Hey, der steht doch nicht auf der Straße und kommt zu mir oder zu Ihnen und sagt, oh, hättest du mir einen Job. Nee, die freuen sich ihres Lebens. So, wie kommt man dann zu A's? Achtung, hochinteressant. 40% aller A's sind veränderungswillig. Ja, wenn die doch einen Job haben und die sind doch gefeiert und die sind doch alles richtig. Aber A sind halt auch Menschen, die noch höhere Ziele haben, die sich oft nicht weiterentwickeln können. Warum nicht? Naja, weil irgendein Chef ihnen im Weg steht. Deswegen reden wir heute über Führungskräfte auch, die ein Werteproblem haben. Gerade oft 40-Jährige kriegen sie mit dieser Begründung nochmal 20 Jahre in diesem Unternehmen mit diesen Werten, das tue ich mir nicht an. So, also ja, es gibt diese Menschen, aber richtig, sie müssen ihren Leuchtturm zum Strahlen bringen. Eine andere Rückfrage war, wie lange soll man B- und C-Mitarbeiter halten? Pah, also ich verstehe die Frage, aber ich muss gestehen, nach allem, was wir geredet haben in den letzten Einheiten, ist diese Frage eigentlich beantwortet. Ich denke mal, der Fragesteller denkt sich, ein B ist doch nicht so schlecht. Also noch ein Weilchen, also ich war dieser Tage in einer Firma, die Drehteile herstellt und ich mache es mal ganz banal für Nichtfachleute. Ein A stellt 2000 her und dieser B stellt 300 oder 400 her. Und der Unternehmer ist so sehr im Druck, dass er sagt, auch diese 300 bis 400, ich brauche sie. Ich brauche jedes Stück. Bloß Achtung, er stellt damit möglicherweise einen Kunden zufrieden. Aber was er auch tut, ist ihm mittlerweile völlig klar, oder? Was tut er, indem er diese Bs am Leben erhält? Er demotiviert die A's. Die A's, wenn nur ein A geht, boah, dann hast du deine Kultur um so viel verändert, nicht auszuhalten. Plus, 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 plus. Also deswegen der Tipp, in der letzten Einheit, ganz am Ende, sagten wir, wenn du deine Cs identifiziert hast, geh zu einem Arbeitsrechtler. Also wenn du dir nur 5 bis 10 Minuten Zeit nimmst für jeden C, und ich sage nicht, darf ihn raus, aber ich sage dir, verschaff dir Klarheit. Wie ist das weitere Vorgehen? Wie könnte eine Exit-Strategie aussehen? Und was möglicherweise ist der Mensch ein Betriebsrat und möglicherweise eine werdende Mutter und möglicherweise Sozialhilfeempfänger und möglicherweise kommt alles zusammen. Und Menschen möglich, keine Chance zu kündigen. Gut, das ist alles eine Frage, also nicht nur des Geldes, sondern einfach auch, wie man so etwas angeht. Und dass man es fair angeht, dafür stehe ich immer, aber Sie brauchen eine Exit-Strategie. So, es gibt noch eine Frage, die heißt, könnte es an mir als Chef liegen, dass Mitarbeiter ihre optimale Leistung nicht entfalten? Das ist eine Frage, die, also ich muss gestehen, vor 5 Jahren hätte ich die nicht rundweg abgelehnt. Ich war so auf der Schiene, wenn es Ärger gibt, dann ist es der Mitarbeiter. Völlig klar. Hey, Chefs sind Chefs, weil sie was hinkriegen, und Mitarbeiter, naja, da hast du halt die ganze Bandbreite. Boah, ich habe hunderte Mails gekriegt. Und die hatten alle eine einzige Aussage. Knoblauch, du irrst wie immer und auch in dieser Frage wieder. Also eines hat mich, also ich muss sagen, beinahe zu Tränen gerührt. Da schreibt einer, hey Knoblauch, wenn du in meine Firma kommen würdest, übrigens, ich sitze gleich im Eingangsbereich, du bist der Erste, auf den du stoßen würdest. Und du würdest vor meinem Schreibtisch stehen bleiben und würdest sagen, aha, ein C. Und ich würde dir in die Augen schauen und ich würde dir sagen, von wegen. Ich bin ein A, aber seit ich in dieser Firma hier arbeite, mein Chef kommt immer ein bisschen später, dafür geht er ein bisschen früher. Mein Chef sagt, ein aufgeräumter Schreibtisch ist alles, deswegen mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt, ich bewege kaum was. Das ist aber alles in Ordnung und so weiter und so weiter. Aber ich muss dir auch sagen, ich bin am Ende und ich bewerbe mich derzeit. Und demnächst wirst du mich an dieser Stelle nicht mehr finden. Dann bin ich in einem A-Unternehmen mit einem A-Chef. Also, man hat mich darauf hingestoßen und gesagt, kümmere dich mal um die Führungskräfte. So, wie das halt bei Leuten ist, die gerne Bücher schreiben, prompt greife ich zur Feder und schreibe ein Buch. Das Buch hieß dann nicht die Personalfalle, die war vorher, jetzt hieß das Ding halt die Cheffalle. Und tja, bei der Recherche war es mir dann klar. Also es gibt Firmen. Nehmen wir mal Nokia in Finnland. Nokia, Sie können ja fragen. Nokia, stolzes finnisches Unternehmen. Viele Ausländer sagen Nokia-Land statt Finnland. Heute, was ist heute? Na gut, heute ist Nokia verkauft und Microsoft. Nokia ist nicht mehr eine Fußnote in der Geschichte. Microsoft ärgert sich schon, dass sie den dämlichen Laden gekauft haben, zu einem Spottpreis damals. So, jetzt können Sie sich ja fragen, an was liegt denn der Niedergang von Nokia? Stolzes finnisches Unternehmen, liegt das an den 122.000 hochmotivierten Mitarbeitern oder liegt das an den 13 Chefs? Sie vermuten richtig. Es liegt an den 13 Chefs. Nokia hatte mal in der Spitze 70% Marktanteil von Mobiltelefonen, hat den Einstieg ins Smartphone-Geschäft verpasst und so weiter und so weiter. Das sind Chefentscheidungen. Derart desillusioniert habe ich auf meiner Website eine Frage eingerichtet. Und die finden Sie hier auf dem Bildschirm. Und die Frage ist, wer verantwortet den Niedergang eines Unternehmens? Hauptsächlich die Mitarbeiter oder hauptsächlich die Chefs? Und Sie sehen die Antwort. Ein Drittel meiner Leser sagen, tja, es sind die Mitarbeiter. Zwei Drittel sagen, es sind die Chefs. Und deswegen müssen Sie auch an Folgendes denken. Also wenn Sie mal die Mitarbeiterbeurteilung, und Achtung, das ist nicht die Mitarbeiterbeurteilung, die Sie jetzt kennen aus den alten Lektionen, sondern das ist eine Führungskräftebeurteilung.
Bitte anhalten und Reflexionsfrage schriftlich beantworten.
Also wenn Sie mal die Mitarbeiterbeurteilung, wie oft macht man sie? Richtig, jährlich, mal 2-3 Jahre gemacht haben, dann bitte ich Sie inständig, drehen Sie das Ding rum. Nicht mehr Chefs bewerten Ihre Mitarbeiter, sondern Mitarbeiter bewerten Ihre Chefs. Und was immer jetzt zutage kommt, das hat noch eine viel höhere Brisanz als die Mitarbeiterbewertung. Warum hat es noch eine viel höhere Brisanz? Ja, das ist halt so. B-Chefs werden halt nie A-Mitarbeiter haben. Wir haben uns mit diesem Buch also weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben viele tausend Stück verkauft. Wir haben begeisterte Zuschriften bekommen jetzt plötzlich von Mitarbeitern, die sagen, endlich versteht uns jemand. Ich habe das meinem Chef geschenkt mit Widmung. Und also gibt es ganz tolle Storys drumherum. Jetzt aktuell, und das ist jetzt, wie es der Zufall so will, diesen Monat auf den Markt gekommen, haben wir ein anderes Buch geschrieben, Das Geheimnis der Champions. Also wir haben einfach mal gesagt, ist es Mitarbeiter-Fragezeichen, ist es Chef-Fragezeichen? Komm, wir machen Folgendes. Wir untersuchen ein paar tausend Firmen und fragen alle möglichen Fragen und die Besten, der Allerbesten, die nehmen wir. Und am Schluss blieben also 30 Firmen übrig. Wo sind wir fündig geworden? Na gut, ich zeige Ihnen gleich einige dieser Firmen, aber in erster Linie im sogenannten Silicon Valley. So, wenn Sie noch nie in Kalifornien waren, wobei es ganz witzig, ich treffe letzte Woche einen Unternehmer und der sagt, ich war in San Francisco. Sage ich, Wahnsinn! Also San Francisco ist keine so tolle Stadt, wie Sie denken. Also wenn Sie mal einen richtig kalten Winter erleben wollen, wenn Sie mal Schneesturm und Eis erleben wollen, wenn Sie und so weiter. Also San Francisco ist überhaupt nicht das, was auf den Bildern dargestellt wird. Aber er war in San Francisco und war nicht im Silicon Valley. Er wusste nicht, wo das ist. Also, der Flughafen von San Francisco ist im Süden der Stadt. Und wenn Sie jetzt noch 30 Meilen südlich fahren, auf dem 101, so heißt der Highway dort, der geht übrigens runter bis in den Süden, 7-8 Stunden weiter sind Sie in Los Angeles, das ist immer noch der 101. So, wenn Sie den weiterfahren, kommen Sie plötzlich an eine Ausfahrt. Und die heißt ganz schlicht Palo Alto Nord, Palo Alto Mitte, Palo Alto Süd. Und Sie stehen vor einem Städtchen, das offensichtlich unser Unternehmer letzte Woche überhaupt nicht registriert hat. Das heißt Palo Alto. Und wenn Sie denken, das sind die Glaspaläste, das ist ja, und Palo Alto ist der Mittelpunkt der Welt, keine Frage. Aber völlig unauffällig. Die Autobahnabfahrt ist mit Moos bewachsen, die Lichter funktionieren so und so oft nicht, das Ausfahrtsschild ist verbogen. Also sieht aus wie bei uns. Übrigens, Erich Schmidt, einer der großen Bosse aus dem Silicon Valley, war dieser Tage bei Angela Merkel in Berlin. Und er sagte dann in seinem etwas gebrochenen Deutsch, dass er in der Zeitung gelesen hätte, dass es einen Horst Seehofer gibt in München. Und man kann über ihn das denken oder jenes denken. Aber der würde immer reden, dass Autobahnmaut das Thema ist und wir brauchen bessere Straßen. Er sagt, hey, wir im Silicon Valley, unsere Straßen sind nicht besser als die in Germany. Aber ein Unterschied, unsere Datenautobahnen, die sind intakt. Ja, so, und ich würde euch raten, wenn ich so Germany angucke, sagt ihr dann, bitte investiert nicht in eure Autobahn, investiert in eure Datenautobahn. Ich zeige euch nochmal hier, wie das Tal aussieht. Und jede einzelne Hightech-Company dieser Welt, ob sie Facebook, ob sie Apple, ob sie Microsoft, ob sie YouTube, ob sie Google, ob sie Tesla, ob sie, jede einzelne ist in dieser Kleinstadt. Und mit Kleinstadt meine ich, Palo Alto hat etwa 50.000, 60.000 Einwohner. Das ist nicht viel. Und in dieser Stadt, dort sind sie. Und zwar nicht die Glaspaläste, sondern einfach Firmen, die man anschauen kann, die man befragen kann. Und viele dieser Firmen haben Eingang gefunden in die Besten, die Allerbesten. Sie sehen, das geht oben los mit Yahoo und so weiter. Aber es gibt auch deutsche Firmen und es gibt auch kleine Firmen. Es gibt den Dachdeckermeister in Norddeutschland, der Unglaubliches tut, der Nachhilfelehrer einstellt auf seine Kosten, Schüler hilft, ihre Abschlussprüfung zu bestehen. Und die alle bei ihm natürlich arbeiten wollen, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu dieser tollen Firma und so weiter. Er sucht sich die Besten der Besten und er ist der beste Dachdeckermeister weit und breit. Und um Nachwuchs braucht er sich nicht zu kümmern. So, also es gibt sie alle. Besonders deutlich, und ich kann so ein bisschen mitreden, weil einige dieser 30 Firmen, die wir im Buch verarbeiten, sind Firmen, die wir selber als Tempus geprägt haben. Also wenn Sie da mal rechts oben das Logo schauen von Maschinenringe, wenn Sie ein bisschen weiter unten, so auf der Mitte des Bildes, auch im rechten Bereich EasySoft, das ist Andreas Nau, oben das ist Erwin Ballis, das sind alles Leute, die bei uns in unseren Unternehmernetzwerken unterwegs sind und seit vielen, vielen, vielen Jahren und die einfach Unglaubliches leisten. So, das Thema ist nicht irgendetwas. Also Sie würden wahrscheinlich sagen, die tolle, ja, was weiß ich, weil die halt Kohle haben ohne Ende, weil die Besten dies und jenes haben, Forscher, weil die jede Menge Innovation haben. Stopp, stopp, stopp. Es ist ganz einfach. Diese Überschrift auf dieser Folie sagt es. Radikale A-Fokussierung. Und nur mit rigoroser Mitarbeiterauswahl bleibt Ihr Unternehmen an der Spitze.
Bitte anhalten und Reflexionsfrage schriftlich beantworten.
Radikale A-Fokussierung. Wie viel Prozent der deutschen Unternehmen haben eine radikale A-Fokussierung? Da würde ich Sie einfach mal fragen.
Bitte anhalten und Reflexionsfrage schriftlich beantworten.
Ich werde ständig angesprochen und sagen, Knoblauch, weißt, alle wollen jetzt A-Mitarbeiter und da bleibt dummerweise für mich keiner mehr übrig. Richtig oder falsch? Total falsch. Es gibt vielleicht 10% der Firmen, allerhöchstens 20, sagen unsere Recherchen, mit radikaler A-Fokussierung. Das heißt, es gibt jede Menge A-Mitarbeiter. Das ist wirklich nur die Frage, machen Sie sich auf den Weg und wollen Sie die finden? Ich habe Ihnen hier ein Bild von Larry Page, einer der zwei Google-Chefs. Und Larry Page sagt, wir sind aktuell 54.000 Mitarbeiter. Wenn es auch nur einem B-Mitarbeiter gelingen würde, ich wiederhole das nochmal, wenn es auch nur einem B-Mitarbeiter gelingen würde, in unser Unternehmen einzudringen, dann hätten wir uns ein Virus eingefangen, der nur ganz schwer wieder zu entfernen ist. So, also mit dieser Radikalität. So, und das heißt halt Interview nach Interview nach Interview. Also wenn Sie sich heute bei Google bewerben, erst einmal zum Interview zu kommen, das ist natürlich schon ein Kraftakt. Nur dann buchen Sie sich gleich ein für mehrere Tage ins Hotel, denn das ist nicht das Übliche. Sie sagen da Hallo, Hallo und dann kommen irgendwelche Fragen, die Sie aus einem Buch rausgenommen haben. Denn es gibt ja jede Menge Fragen, die man bei Google, Apple, Microsoft und so weiter stellt. Können Sie sich vorbereiten? Das ist es nicht, sondern Interview nach Interview nach Interview. Es gibt eine Rule of Four, also die Regel der vier. Soll heißen, erstmal machen wir vier Interviews hintereinander und dann entscheiden wir, wie viele weitere. Und im Ernstfall gibt es bis zu 30 weitere Interviews. Nummer 31, die zukünftigen Mitarbeiter. Und wenn nur ein Mitarbeiter sagt, habt ihr meine Zweifel, zack, schon sind sie draußen. Und dann eben noch mit Larry Page. Die ersten 20.000 hat Larry Page persönlich eingestellt. Wow, sagen Sie, das ist ein bisschen anders, als ich das normalerweise mache. Knoblauch, du musst verstehen, ich habe ein Tagesgeschäft, ich muss irgendwo Geld verdienen und so eine Einstellung, das ist für mich echt ein Zusatz, eine Zusatzaufgabe, die muss ich nach Feierabend machen oder irgendwann am Wochenende. Nee, diese Menschen hier gehen einen völlig anderen Weg. Für sie ist das die Hauptgeschichte. So. Also, meine Kronzeugen, was sagt Laszlo Bock? Sein Buch habe ich empfohlen. Laszlo sagt, also Laszlo kommt von Jack Welch. Jack Welch, über den reden wir gleich noch, ist die Größe im Bereich ABC und Rekrutierung. Und er hat einen Personalchef gehabt, der ist von Google abgeworben worden und seit 8-9 Jahren ist er jetzt bei Google. Und Laszlo Bock sagt, stelle nur Leute ein, die besser sind als du selbst. Okay. Das ist zwar nicht das, was Sie bisher getan haben, weil Sie möglicherweise Angst gehabt haben, dass dieser Mensch an Ihrem Stuhl sägt. Nee, suchen Sie den, der besser ist als Sie selbst. Was sagt Steve Jobs dazu? Steve Jobs sagt, überraschend genau dasselbe. Stelle nur Leute ein, die besser sind als du selbst. Was sagt der reichste Mann der Welt, Warren Buffett von Berkshire? Der sagt, stelle nur Leute ein, die besser sind als du selbst. Und Sie können das endlos weiterführen. Übrigens, das sagt man nicht nur im Silicon Valley. Das hier ist ein Bild von der wunderschönen Bosch-Brücke am Autobahnkreuz in Echterdingen, über den Flugplatz weggespannt, die A8. Merkle, der ehemalige Bosch-Chef, sagt, ich habe mein Geld nicht mit vielen Mitarbeitern verdient, denen ich wenig bezahlt habe, sondern mit wenigen, denen ich viel bezahlt habe. Wenn Sie sich das mal zu Ende denken, dann ist das doch genau dieselbe Geschichte. Nicht mit vielen, denen ich wenig bezahlt habe, sondern mit wenigen, denen ich viel bezahlt habe. Und was man solchen Spitzentalenten zahlen sollte, darüber reden wir gleich noch. Hier noch einmal Steve Jobs. A-Players hire A-Players und B hire C. Also, do you get it? Das ist immer so seine, hast du es endlich begriffen? Wenn Sie da mal ein bisschen rumgoogeln, dann stoßen Sie auf einen Begriff, der mit dieser Frage einhergeht und der heißt Pay Unfairly. Aha, sagen Sie Pay Unfairly. Also Pay heißt bezahlen, Unfairly, unfair. Bezahle unfair. Was könnte das heißen? Na gut, bezahle unfair heißt nichts anderes als, dieses Bild zeigt es, es gibt einige wenige, wenn Sie da mal nach ganz links oben schauen, blau am Ende. Das ist, wer das Pareto-Prinzip kennt, ist mit dieser Kurve bestens vertraut. 20-80-Regel auch genannt. Also alle Welt funktioniert nach 20-80. 20% der Menschen schauen 80% der Kinder. Filme an, 20% des Fußbodens hat 80% des Abriebs. In der Kirche 20% der Menschen spenden 80% des Geldes. Also es geht immer so. 20% ihrer Kunden machen 80% ihres Ärgers. Also schauen Sie sich das sorgfältig an. So. Diese Kurve soll heißen, dort bei Gelb, wo das Ding ausläuft, das ist Mr. Normalo, nennen wir ihn mal so. Ein ganz normaler Mitarbeiter, der Normales leistet. So, was ist dann mit denen da oben, mit dem Blauen an der Spitze? Es kommt jetzt sehr darauf an, was Sie herstellen. Wenn Sie ein ganz normaler Produktionsbetrieb sind, wie es in diesem Land Hunderttausende gibt, dann sind Sie bei 80-20, also Faktor 5, wenn Sie so wollen. Also soll heißen, 20%, das sind die Blauen da oben, bringen 80% der Leistung. Oh. Ja, dann kann es doch nicht sein, dass die alle gleich verdienen, oder? Ja, ich weiß, wie schwer wir uns als Personaler tun. Weißt, auch ich sitze jedes Jahr einmal an den Gehaltslisten aller Mitarbeiter. Und was sagt dein Personaler? Also irgendjemand aus der Runde sagt, Max, Max ist der Knaller. Max ist blau ganz, ganz oben. Wahnsinn. Arbeitet das 4-5-fache von dem, was Lisa arbeitet. Wir müssen Max mehr Geld geben. Was kommt dann raus? Na gut, als Personaler hast du so die 20%-Regel im Kopf. Du sagst, also 20% kann ich ihm mehr geben. Auch nicht im ersten Jahr, sonst hat mein Pulver verschossen. Also, wir geben Max jetzt mal vielleicht 10% dieses Jahr. Dann geben wir nächstes Jahr Max nochmal 7%. Und wenn er dann wiederkommt und sagt, hey Chef, also entweder mehr Kohle oder ich bin weg, dann geben wir ihm noch 3%. Wird das Max zufriedenstellen? Ja oder nein? Nein. Wenn Max fünfmal so gut ist und er weiß das, und natürlich weiß er es, weil er ein AAA ist, dann sagt er, hey, 20% ist nicht die Antwort. So, Also kündigt er. Jetzt geht er in eine andere Firma. Die sagen, Max, du bist der Knaller. Das haben wir schon mitgekriegt. Du wirst gleich mal schon befördert. Eine Stufe höher. Weißt du, verdienst jetzt 50% mehr. So, Max kommt und sagt, nächstes Jahr, wie sieht es aus mit mehr Geld oder so? Ja, auch da wieder 20%-Regel. Kommt 10% im ersten Jahr, 7% im zweiten Jahr, 3% im dritten Jahr. Was tut Max im dritten Jahr? Er kündigt. Er sagt, ich bin mehr wert. So. Also um das nicht passieren zu lassen, sind die besten Firmen der Welt heute völlig anders aufgestellt. Übrigens auch bei uns im Hause ist es so, jeder Mitarbeiter bei uns kann selber bestimmen, was er verdient. Wir fragen ihn einmal, hallo Lisa, dein Gehalt 2016 ist das, 2017 das, nach der Lohnerhöhung von 2%, jetzt das. Ist das für dich in Ordnung? Ja oder nein? Kommen etwa 15% der Bögen zurück und sagen, nein, ist nicht in Ordnung, weil und so. Aber das Schöne ist an dieser Geschichte, oh, und das sind wir wieder beim Thema A-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter wissen genau, was sie wert sind. Das ist ein C-Mitarbeiter, der denkt, oh, heute ist Weihnachten. Und er marschiert los und er wünscht sich das Blaue vom Himmel. Und irgendwann sagen sie, das ist es nicht. So, also, um den Schlusspunkt vorhin zu setzen an diese Diskussion. Apple, Google, Microsoft und so weiter, diese Firmen, die sagen, weil wir im Geistgeschäft sind und die besten Programmierer der Welt haben, und mit einem Wahnsinns-Algorithmus du heute die Welt nochmal neu erklären kannst, reden wir nicht von Faktor 5. Wir reden von Faktor 10.000. So, und jetzt überlegen wir, was muss so jemand verdienen? Denn wir haben einen Grundsatz. Und der Grundsatz heißt, für Geld wird diese Firma niemand verlassen. Niemand. Weil er kann sich und seinen Vorgesetzten ärgern, er kann sich an den Werten stören, er kann alles mögliche. Nur für Geld wird er nicht verlassen. Also das sind so Herausforderungen der Zukunft. Also 5% der Spitze, leisten das 4- bis 5-fache, darüber sprachen wir, aber im Geistgeschäft der Firmen eben deutlich mehr. So, das ist unser Team. Wir haben ein Motto, jeder darf verdienen, was er will, er darf uns nur nichts kosten. Das ist mittlerweile deutlich. Jeder dieser Mitarbeiter füllt jedes Jahr einen Bogen aus. So, und jetzt sind wir am Thema Jack Welch. Er sagt, mein Job war es, Talente zu entwickeln. Ich war der Gärtner, der Wasser und andere Nahrung für unsere 750 besten Leute bereitstellte. Natürlich musste ich auch etwas Unkraut rupfen. Also was Sie wissen müssen, ist folgendes. 1981 kam er an die Spitze von GE. Die Menschen dachten, boah, eine tolle Firma. Jack Welch ist ein schlauer Kerl. Und er wusste, das ist eine Firma, die dem Niedergang gewidmet ist. Das, was wir machen hier, so kleine Kühltruhen, Kühlschränke, Klimaanlagen, aber auch Eierschneider, was weiß ich, Apfelschäler, Brottoaster, alles Zeug, was kein Mensch braucht. Damit werden wir die nächsten Jahre nicht bestehen. Wir müssen uns völlig neu aufstellen. Und er hat diese ABC-Geschichte erfunden. Einfach. Sein Guts, würde er sagen, also sein Bauchgefühl hat ihm gesagt. Und er hat also darüber Buße getan, noch und nöcher. Aber in den ersten Jahren, 1981, dachte er wirklich, er dachte, meine ABC-Verteilung ist 10% A, 25% B, was bleiben da noch C? 65%. 10, 25, 65. Puh, die ganze C-Geschichte war ihm klarer als uns allen hier gemeinsam. Er sagte Sätze wie, der C, selbst wenn er umsonst arbeiten würde, gratis, nichts verlangen, er wäre zu teuer. Er sagte aber auch umgekehrt, der A, ganz egal wie viel du ihm bezahlst, Komma, wie geht dieser Satz weiter? Ganz egal wie viel du ihm bezahlst, Komma, er ist immer unterbezahlt. Also er kannte diese Spreizung. So, und weil er für 65% C überzeugt war, hat er Folgendes getan. Er hat einfach 100.000 Mitarbeiter entlassen innerhalb weniger Tage. Und Jörg Knoblauch war 1981 schon im Business. Hat auch schon Tageszeitung gelesen. Die Titelseiten auch in Deutschland waren voll. Bürgermeister sind auf die Straße gegangen. Warum geht ein deutscher Bürgermeister auf die Straße, weil Jack Welch in Amerika 100.000 Leute entlässt? Na gut, Jack Welch ist in allen 5 Kontinenten aufgestellt mit GE, General Electric, und in Deutschland wurden ganze Firmen einfach stillgelegt. Und Bürgermeister fürchten um ihre Gewerbesteuer. Also so einfach ist die Welt. So, jeder dachte, GE ist tot nach diesem operativen Einschnitt. Ein Jahr später, was vermuten Sie? Na gut, GE war der bestverdienendste Konzern der Welt und der schnellstwachsendste außerdem. Also es gab nur noch Bill Gates von Microsoft und Jack Welch, die sich jedes Jahr gekappelt haben, wer wächst schneller, wer verdient mehr. So, und ich wollte Ihnen einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie ein Jack Welch auftritt. Das ist aus einer, also ich bin, mich können Sie immer treffen. Am 2. August-Wochenende bin ich in Chicago. Ich sage, nee, was tut ihr nochmal in Chicago? Das ist ganz einfach. Das ist der sogenannte Leadership Summit. Da treffen sich 10.000 Leute, übrigens in einer Kirche. Und da geht es um Management. Und das Ding wird übertragen weltweit. 450.000 sitzen an den Bildschirmen und schauen solchen Diskussionen zu. Und was Sie jetzt sehen, ist links Jack Welch und rechts ist der Chef dieser Kirche. Bill Heibels, den wir ja auch schon über seine ABC-Geschichte hier eingeblendet hatten. Und so hört sich das dann an.
The job of a leader is to always raise the intellectual bar of the conversation by drawing out the people in the room who make you smarter. I mean, you can't be in your job as a preacher without learning from those around you. And that's what you do as a leader. Every day you get smarter. And that's why you always want to hire smarter people.
So, also immer wieder das Thema. Entweder du stellst A-Mitarbeiter ein oder du hast Dummköpfe eingestellt. Und wie willst du mit dem Dummköpfe nicht einmal eine Kirche wirst du voranbringen? So, also das ist Jack Welch. Und einfach, dass man ihn mal gesehen hat, seinen Kopf gesehen hat, seine Stimme. Der Herr ist in fortgeschrittenem Alter, wie man erkennen kann, aber er prägt die Szene wie kein anderer. Und wenn Sie Twitter auf Ihrem Smartphone drauf haben, nehmen Sie doch einfach Jack Welch mit drauf. Jeden Tag einige erfrischende Tweets, die Ihnen das Leben verschönern. Jack Welch hat auch klare Ansichten zu Thema Werte und Moral. Wenn Sie Führungskräfte beurteilen, und das ist jetzt eine Jack Welch-Matrix, sage ich einfach mal, das ist eine Art, wie er das tut. Also, was hat er? Er hat auf der horizontalen, auf der waagrechten, hat er das Thema Ergebnisse und auf der senkrechten, auf der vertikalen hat er das Thema Werte. So. Und auch da wieder, wenn die Werte hoch sind und die Ergebnisse hoch sind, na gut, dann haben Sie einen Menschen, der seine Ergebnisse produziert und Sie können so eine Führungskraft, es geht um Führungskräfte gerade, eigentlich nur befördern. Wir gehen jetzt mal nach rechts unten. Rechts unten haben Sie die Situation, die Werte sind mager, niedrig, die Ergebnisse aber sind hoch. So, und voraussichtlich sagen Sie, halt ihn fest. Nein, sagt er, das Thema ist ausschwitzen, rechts unten. Schwitz ihn aus, das heißt, trenn dich und trenn dich schnell. So, gehen wir mal nach links oben, was würden Sie dort vermuten? Links oben sind die Werte hoch und die Ergebnisse aber sind niedrig. Werte sind hoch und die Ergebnisse stimmen nicht. Das war vorher in unserem Bild können, wollen. Also gib ihm eine weitere Chance und auch eine zweite und auch eine dritte. Weißt, hab Geduld. Also wenn das Werteprofil stimmt, die Ergebnisse, die kommen dann. So. Und dann links unten, na gut, Werte schlecht, Ergebnisse schlecht, kündigen. zwar sofort. Also das ist so seine Richtlinie. Also ich muss gestehen, hier ist ein Mann, der übrigens nicht von sich sagt, dass er christlich engagiert ist, überhaupt nicht. Aber einfach ein Mann, der authentisch ist, der Bodenhaftung hat, der eine Wahnsinns-Lebenserfahrung hat, wenn du mal 100.000 Mitarbeiter eingestellt hast und so weiter, der mit dieser Regel durchs Leben geht und erfolgreich durchs Leben geht. So viel zum Thema Führungskräfte, ein paar Anregungen, weil ich weiß, das sind so Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Was ist jetzt für Sie dran? Wir brauchen einen Zeitplan. Und zwar einen Zeitplan in Richtung 80-20-0 Unternehmen. 80% A, 20% B, 0 C. Und Sie sagen, hoch, das weiß ich nicht. Und wer kann in die Zukunft blicken? Und überhaupt ist doch alles so ungewiss. Hey, es war noch immer so. Menschen, die geplant haben, die sich Ziele gesetzt haben, in aller Regel sind diese Ziele auch gekommen. Und wenn sie nicht gekommen sind, dann haben sie wenigstens einen großen Vorteil, nämlich, na gut, sie können sich über Abweichung Gedanken machen. Weißt, wenn sie gar keine Zielsetzung haben, können sie auch nicht über Abweichung diskutieren. Und allein eine Abweichung zu haben, die man wieder korrigieren kann, ist schon sehr viel wert. Also, das Thema ist 80-20-0 Unternehmen. Und dann geht es im nächsten Modul um die Frage, wie sieht mein aktueller Einstellungsprozess aus? Also jetzt geht es nicht mehr darum, zu coachen, zu verändern, dies, jenes, sondern Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass nur noch AAA-Mitarbeiter in Ihre Firma kommen. Alles andere wäre jetzt, nach dem, was wir besprochen haben, nicht mehr akzeptabel. So, bis in einer Woche, dann geht es weiter.